Florian Ohlig war das am Klavier mit dem Titel Noctuelle von Maurice Ravel aus dessen Klavierzyklus Miroir. Noctuelle, das ist das französische Wort für Nachtfalter und die gelten als Leib- und Magenspeise der Fledermäuse. Woher man das weiß? Aus Kotanalysen. Wenn man Fledermauskot unter dem Mikroskop betrachtet, findet man darin auffällig viele Flügelteile von Nachtfaltern. Einer, der das bestimmt schon öfters mal gesehen hat und der sich auch sonst ganz besonders gut mit den Fledertieren auskennt, das ist Professor Gerald Kehrt vom Zoologischen Institut der Uni Greifswald. Er erforscht die geheimnisvollen Flugsäuger schon seit gut 30 Jahren und er hat auch ein Buch über sie geschrieben. Das heißt Heimlich, still und leise, die faszinierende Welt der Fledertiere. Und in diese faszinierende Welt wollen wir jetzt eintauchen. Guten Morgen, Herr Kehrt.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Kehrt, wo und wann haben Sie denn zuletzt eine Fledermaus in freier Wildbahn gesehen?
Gestern an unserem Haus in einem Fledermauskasten.
Ah, Sie haben da selbst einen angebracht, um dort sozusagen immer Anschauungsmaterial zu haben.
Ja, und auch, weil mich die Tiere, obwohl ich ja schon lange mit ihnen arbeite, immer noch erfreuen. Also das ist eher so aus Freude für die Tiere und aus Freude für mich.
Ja, ich wohne in Karlsruhe und sehe da auch regelmäßig ein oder zwei Fledermäuse. Ich kann das natürlich nicht so gut unterscheiden. Um was für Arten könnte es sich denn da handeln oder was haben wir denn für Arten bei uns?
Ja, in Deutschland gibt es insgesamt 25 Arten. Insofern ist es als Ferndiagnose unmöglich zu sagen, was dort bei Ihnen fliegt. Aber Sie haben die Auswahl von über 20 Arten.
Was interessiert Sie denn besonders an den Tieren?
Mich interessieren zwei Dinge. Ursprünglich mal, warum die Tiere so sozial sind. Also bei unseren einheimischen Fledermäusen ist es so, dass bei allen Arten die Weibchen sogenannte Kolonien gründen, um im Sommer gemeinschaftlich ihre Jungen aufzuziehen. Und auch weltweit bei den 1400 Arten, soweit man das weiß, ist die ganz überwiegende Zahl der Arten sozial. Also zumindest die Weibchen leben da in Gruppen. Und das hat mich immer sehr fasziniert, was die Vor- und Nachteile des Gruppenlebens sind. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass Fledermäuse weltweit und auch bei uns fast alle bedroht sind und in Deutschland auch alle auf der roten Liste beziehungsweise streng geschützt sind. Und deshalb sind sie natürlich auch für Naturschutz enorm wichtig.
Dann lassen Sie sich doch mal dran teilhaben. Wie leben denn die Fledermäuse? Also Sie haben eben gesagt, in Kolonien sind sehr sozial. Was ist denn da das Besondere dran und vor allem auch, wie erforschen Sie das?
Ja, also ich selbst untersuche am längsten die sogenannte Bechstein-Fledermaus. Die ist nach einem Herrn Bechstein benannt, das war auch ein Fledermausforscher. Und das ist eine waldlebende Art. Das heißt, die lebt im Sommer natürlicherweise in Baumhöhlen. Und deren Sozialsystem ist besonders interessant, weil die Kolonien, die die Weibchen bilden, das sind so in der Regel 20 bis 30 Weibchen, die sind sehr ortstreu und vor allem sind sie ihrer Kolonie sehr treu. Jedes Weibchen, was da in so einer Kolonie geboren wird, bleibt ein Leben lang in der heimatlichen Kolonie. Und das ist für uns sehr spannend, weil wir verstehen wollen, warum die Weibchen bleiben und was das dann für Konsequenzen für ihr weiteres Leben hat.
Und warum bleiben sie?
Ganz genau kann ich das auch nach 30 Jahren nicht sagen. Es gibt vermutlich eine ganze Menge an Gründen. Einmal ist es, denke ich, wichtig, dass sie ihr heimatliches Gebiet sehr gut kennen, weil sie alle zwei Tage im Schnitt ihre Baumhöhlen wechseln, zum Beispiel um Parasiten abzuschütteln, aber auch um sicherer vor Fressfeinden zu sein, die sonst vielleicht lernen, wo die Kolonie ist. Aber genau verstanden hat man es eigentlich noch nicht, muss man ehrlich sagen.
Das heißt, sie sind ortstreu, wechseln aber an diesem Ort permanent ihre Behausungen.
Ja, Sie können sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn Sie ein riesengroßes Schloss bewohnen würden und von Zimmer zu Zimmer ziehen, aber dem Schloss Ihr Leben lang treu bleiben.
Der Wald wäre das Schloss.
Der Wald wäre das Schloss und das Zimmer wäre der Fledermauskasten oder die Baumhöhle.
Gibt es denn eine Rangordnung unter Fledermäusen oder sind die alle gleich?
Also bei den allermeisten Arten hat man nichts von einer Rangordnung entdeckt, bei den europäischen Arten gar nicht bisher. Im Gegenteil, die Weibchen sind innerhalb der Kolonie sehr friedlich miteinander, da gibt es also keine sichtbaren Aggressionen. Es ist eher so, dass wenn andere Weibchen versuchen, eine Kolonie zu besuchen oder so, dass es dann mal zu Aggressionen kommen kann. Also innerhalb der Kolonie friedlich gegenüber fremden Koloniemitgliedern kann es ab und zu Aggressionen und Beißereien kommen.
Jetzt haben Sie die ganze Zeit von den Weibchen geredet. Spielen die Männchen in diesem Zusammenhang dann gar nicht so eine große Rolle? Oder
ja, die Männchen beteiligen sich nicht an der Jungenaufzucht, sondern die leben im Sommer zumindest bei der Bechstein-Fledermaus einzeln. Und Mitte Juli sind die Jungtiere jetzt fast Flücke und in 2-3 Wochen können die dann gut fliegen und dann beginnt etwa so ab Mitte, Ende August, dann in den Herbst hinein beginnt die sogenannte Paarungszeit und dann treffen sich die Weibchen aus vielen unterschiedlichen Kolonien mit den Männchen, die einzeln im Gebiet leben, an Felshöhlen häufig, um sich zu paaren.
Ah, das heißt, die leben auch gar nicht in dem Schloss, in dem Wald sozusagen, in dem
im Wald schon, aber im Wald schon, aber nicht im selben Raum wie die Weibchen. Also es kann sogar passieren, dass eine Gruppe von Weibchen in einen Fledermauskasten einzieht, wo vorher ein Männchen drin war, dann ist das Männchen am nächsten Tag nicht mehr da. Wir wissen nicht, ob das freiwillig geht oder ob die Weibchen es überreden zu gehen, sagen wir mal so.
Überreden, gut. Ja, offenbar sind die Fledermäuse dann sehr stark im Austausch auch miteinander. Wie kommunizieren die denn?
Also sie erkennen sich vermutlich auch untereinander, einmal vermutlich akustisch. Fledermäuse sind ja sehr gut im Erkennen von unterschiedlichen Rufen. Sie haben auch Soziallaute, also vermutlich kommunizieren sie sehr stark vokal, aber auch über Geruch. Die Fledermäuse haben nach allem, was wir wissen, einen koloniespezifischen Geruch und auch die Individuen riechen höchstwahrscheinlich untereinander unterschiedlich.
Das heißt, die finden sich dann über den Geruchssinn und aber auch über Geräusche.
Ja, also die Bechsteinfledermäuse haben ein Problem, dadurch, dass sie alle zwei Tage ihre Quartiere wechseln. Und dann spaltet auch eine Kolonie häufig in Untergruppen auf. Das heißt also, nicht alle 30 Weibchen sind jeden Tag im selben Quartier, sodass die dann wirklich täglich entscheiden müssen, wo gehe ich am nächsten Tag hin und mit wem zusammen gehe ich ein Quartier. Also sie müssen sich sehr gut koordinieren können. Und das machen sie vermutlich teilweise über Rufe, teilweise aber auch wahrscheinlich, indem sie sich einfach nachfliegen.
Gibt es denn da so eine Art Freundschaften oder direkte Verbindungen von Einzelnen oder tauscht sich das unter den Weibchen dann ganz frei durch?
Also wir haben dazu sehr viele Untersuchungen gemacht und man kann da so Netzwerkanalysen erstellen, wie wir heute vielleicht aus dem Internet kennen, soziale Netzwerkanalysen. Und da zeigt sich, dass der Austausch nicht zufällig ist, sondern dass innerhalb einer Kolonie es immer wieder enge Freundinnen gibt und etwas losere Kolleginnen. Und manchen sind sie halt sehr häufig zusammen, mit anderen seltener.
Ah ja, und das können Sie sozusagen erforschen über Chips dann wahrscheinlich? Also Sie werden dann irgendwie...
Ja, die Tiere tragen so Mikrochips, ähnlich wie wir es bei Hunden oder Katzen kennen und können dadurch automatisch überwacht werden. Wenn sie nachts in die Fledermauskästen einfliegen, können wir über Antennen automatisiert feststellen, wer mit wem eingeflogen ist und dann auch den Tag zusammen verbracht hat. Also wir haben eine relativ gute Vorstellung über das ganze Jahr hinweg, wer mit wem zusammen ist.
Lassen Sie uns doch nochmal auf so ein paar Fledermaus-Spezifika eingehen. Schlafen die denn wirklich immer kopfüber und warum machen die das?
Also die allermeisten Arten schlafen tatsächlich kopfüber. Man vermutet, das hängt daran, dass eine größere Sicherheit geboten hat, als die Fledermäuse fliegen konnten. Das ist ja für Säugetiere extrem ungewöhnlich, sind ja die einzigen Säugetiere, die das wirklich können. Dann war es von Vorteil, sich an Höhlen, Felsenhöhlen an die Decke zu hängen, weil man da einfach von einer Katze, einem Marder oder irgendeinem potenziellen Fressfeind nicht so leicht gefangen werden kann. Und dann kann man eben sehr leicht abfliegen, wenn man Kopf nach unten hängt.
Ich stelle mir das ziemlich kompliziert für den Kreislauf vor, also kopfüber. Wir schaffen das mal ein paar Minuten und dann ist die Birne aber rot und das geht ja gar nicht. Also haben die da ein spezielles System?
Da weiß man nicht wahnsinnig viel darüber, aber Fledermäuse können viele Dinge, die Sie und ich nicht können. Allein das Fliegen ist eine unglaubliche sportliche Leistung. Deshalb haben die ein sehr großes Herz, weil die eine unglaubliche Pumpleistung dann hinkriegen müssen. Und vermutlich hilft ihnen das auch, den Blutkreislauf sozusagen gegen die Schwerkraft dann anzugehen.
Ja, die haben auch eine Wahnsinns-Range zwischen den Herzfrequenzen. Also sie gehen total hoch, wenn sie fliegen und jagen, können aber auch im Winterschlaf auf 3-4 Schläge pro Minute runtergehen. Ja. Das ist doch total irre, oder?
Das ist wahnsinnig spannend, weil die auch das manchmal innerhalb eines Tages schaffen. Also gerade im Frühling und im Herbst, wenn sie häufig kalte Nächte haben, dann können sie sich auch da auf die Umgebungstemperatur absenken. Das kann dann im Herbst vielleicht mal 5 Grad sein. Und wenn dann der Tag wieder ein bisschen wärmer wird, dann können sie am Abend desselben Tages auf 42 Grad hochheizen, während sie fliegen. Und dann verändert sich natürlich der Herzschlag, der Kreislauf, alles. Also die sind wirklich in der Hinsicht ganz außergewöhnliche Säugetiere. Und im Winterschlaf verlangsamen sie den Herzschlag über große Perioden, also wochenlang.
Und Fledermäuse können auch relativ alt werden, ne?
Ja, Fledermäuse sind, was ihre Größe angeht, auch da Rekordhalter innerhalb der Säugetiere. Man weiß von einer freilebenden Fledermaus, die etwa 8-9 Gramm wiegt, die wurde 45 Jahre alt. Das Tier war also markiert und man hat es immer wieder gefunden über 45 Jahre.
Wahnsinn.
Ja, also im Vergleich, ein Pferd wird vielleicht 20, 30 Jahre alt, ist natürlich viel, viel größer.
Jetzt sind Fledermäuse so spezialisiert und können irgendwie so vieles und haben so viele Superkräfte beinahe. Aber trotzdem gelten sie als bedrohte Tierart, haben Sie ja eben auch gesagt. Was ist denn die größte Bedrohung?
Ja, Fledermäuse unterliegen vielfältigen Bedrohungen. Der Hauptgrund heute ist einmal ein weiterer Verlust von Quartieren, weil einfach viele Häuser nicht mehr Spalten aufweisen oder die Tiere nicht in die Dachböden einfliegen können. beziehungsweise eben das Fehlen von geeigneten Nahrungsquellen. Also weil unsere Insekten einfach seltener geworden sind und natürlich auch der Einsatz von Insektiziden hat dazu geführt, dass Fledermäuse weniger Nahrung haben. Und die Kombination aus fehlenden Quartieren und fehlender Nahrung ist natürlich für die Tiere sehr schlecht. Mhm. Und sie bekommen sehr wenig Junge pro Jahr. In der Regel nur 1 bis 2 maximal. Das unterscheidet sich bei den Arten. Das heißt also, wenn eine lokale Population abgenommen hat, braucht es viele, viele Jahre, selbst wenn die Bedingungen besser werden, bis die wieder anwächst.
Und was kann man denn tun, um Fledermäuse zu schützen?
Also wenn man selber einen Garten hat, kann man natürlich dafür sorgen, dass man Pflanzen anpflanzt, die auch Nahrung für Insekten bieten und damit indirekt für Fledermäuse. Man kann natürlich am eigenen Haus versuchen, Fledermauskästen anzubringen oder Spalten zugänglich zu halten. Da muss man allerdings prüfen, mit welchen Holzschutzmitteln die imprägniert sind, weil auch die können sehr giftig für Fledermäuse sein.
Aber die nehmen solche Kästen auch an?
Das kommt auch an, ein bisschen, wo die angebracht sind. Also wenn Sie jetzt in irgendeiner Großstadt leben, dann ist die Chance natürlich geringer, als wenn Sie in einer dörflichen Umgebung leben, wo einfach mehr Nahrungsvielfalt für Fledermäuse herrscht. Aber dann, in unserem eigenen Haus, haben wir auch Fledermäuse und die haben innerhalb von einem halben Jahr die Kästen angenommen.
Die Fledermaus, die hat es ihm angetan. Professor Gerald Kehrt vom Zoologischen Institut der Uni Greifswald erforscht seit gut 30 Jahren die Biologie und vor allem aber das Sozialverhalten der hiesigen Fledermäuse. Herr Kehrt, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.